Ja, es ist was Besonderes, nach so langer Zeit wieder mal hier zu stehen. Letzte Woche war es ja in der Förster Braunhütte. Direkt mal wieder ungewohnt, ganz neues Feeling. So. Gerade mit den, unseren Zutaten hier vorne. Ich habe während der Posaunenprobe hier gesessen und auf einmal fing das Betonteil hinten an, sich zu bewegen, vom Wind bewegt irgendwie. Ich habe mich richtig bedroht gefühlt. Also es kann sein, dass es jetzt spontan anfängt, hier sich was zu bewegen. Bitte nicht unruhig sein, das gehört mit zum Programm. Trotz alledem Freude, trotz all der Pannen, die uns so passieren, gleich am Anfang schon mit dem Beamer, auch beim Bau, trotz alledem Freude. Ich glaube, der Philipperbrief ist ganz gut geeignet für die Phase, in der wir uns gerade befinden, so als Gemeinde. Philipper 1, Vers 12 bis 26. Ich bitte dich, dass du mal, oder ich kann es auch vorwärts machen, jetzt gleich beim Text. Ich lese den Text, ihr habt es auf den Blättern, auf den grünen Blättern, die verteilt wurden. Paulus schreibt, ihr sollt wissen, Brüder, dass alles, was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn im ganzen Prätorium und bei allen übrigen ist offenbar geworden, dass ich um Christi willen im Gefängnis bin. Und die meisten der Brüder sind durch meine Gefangenschaft zuversichtlich geworden im Glauben an den Herrn und wagen umso kühner, das Wort Gottes furchtlos zu sagen. Einige verkündigen Christus zwar aus Neid und Streitsucht, andere aber in guter Absicht. Die einen predigen Christus aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen aus Ehrgeiz, nicht in redlicher Gesinnung. Sie möchten die Last meiner Ketten noch schwerer machen. Aber was liegt daran? Auf jede Weise, ob in unlauterer oder lauterer Absicht, wird Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Aber ich werde mich auch in Zukunft freuen, denn ich weiß, dass das wird zu meiner Rettung führen durch euer Gebet und durch die Hilfe des Geistes Jesu Christi. Darauf warte und hoffe ich, dass ich in keiner Hinsicht beschämt werde, dass vielmehr Christus in aller Öffentlichkeit, wie immer, so auch jetzt, durch meinen Leib verherrlicht wird, ob ich lebe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll, bedeutet das für mich fruchtbare Arbeit. Was soll ich wählen? Ich weiß es nicht. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich sehne mich danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Um wie viel besser wäre das? Aber um euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Im Vertrauen darauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch ausharren werde, um euch im Glauben zu fördern und zu erfreuen, damit ihr euch in Christus Jesus umso mehr meiner rühmen könnt, wenn ich wieder zu euch komme. Die Nachrichten können noch so schlecht sein. Uns kann ja sonst was passieren in unserem Leben, aber nie lassen wir davon ab, das Glück zu suchen. Wir sind immer auf der Suche nach dem Glück. Das ist so was, was zu uns gehört, wie das Atmen oder wie Essen und Trinken. Die Suche nach dem Glück. Das ist so allgemein, dass die Amerikaner sogar in ihre Verfassung geschrieben haben, es steht jedem frei, sein Glück zu suchen. Das ist das Grundbedürfnis, was jeder so hat. Und die meisten meinen, dass Glück mit unserer Lebenssituation zusammenhängt, dass alles klappt, wie wir uns das so denken, oder wenn es nicht so klappt, dass es eben besser klappt, dass wir mehr Geld haben, dass wir weniger Pickel haben, dass wir, also es gibt immer irgendwas, was noch anders werden muss, damit wir dann das Glück haben. Aber wir ahnen wohl, das kann es auch nicht sein. Wir ahnen, dass es ein Holzweg ist. Schauen wir uns doch mal einen an, der glücklich ist. Von dem kann man viel lernen. Paulus ist glücklich, das ist deutlich geworden aus dem, was wir gerade gelesen haben. Und die Frage ist, warum ist er glücklich? Was ist sein Geheimnis? Was ist das Geheimnis von Paulus, dass er so glücklich ist? An den Lebensumständen kann es wohl nicht liegen. 2 Jahre verschleppte U-Haft in Caesarea in Israel. Da war ein korrupter Beamter, der dafür sorgte, dass er nicht freikam. Der wartete auf Bakschisch und das kam halt nicht. Und so blieb er sitzen. Dann die Seereise nach Rom, um von Kaiser Nero, der die Christen ja bekanntlich ganz besonders lieb hatte, als Richter zu erscheinen. Schiffbruch unter Lebensgefahr, Strandung auf einer einsamen Insel, dann in der gleichen Situation, in der gleichen Nacht ein Giftschlangenbiss, dass alle damit gerechnet haben, der wird bestimmt sterben. Ja, er starb aber nicht, er überlebte. Dann die Überwinterung auf dieser einsamen Insel und die Weiterfahrt nach Rom. Weitere 2 Jahre U-Haft, 24 Stunden täglich angekettet. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist? Also eine Stunde angekettet sein geht ja noch. Vielleicht auch einen Tag angekettet sein. Aber was ist, wenn man mal muss? Keine Privatsphäre, 24 Stunden angekettet. Trotz alledem sagt Paulus, ich freue mich. Und ich werde mich auch in Zukunft freuen. Ich freue mich nicht nur jetzt, ich weiß jetzt schon, dass ich mich in Zukunft auch freuen werde. Was ist sein Geheimnis? 4 wesentliche Ursachen für Freude in seinem Leben können wir entdecken in diesem Abschnitt. Ich werde mich auch in Zukunft freuen, sagt er, jawohl. 4 wesentliche Ursachen zur Freude im Leben. Die Ursachen stehen rechts auf eurem Blättchen, aber ich habe freigelassen, damit es spannend bleibt. Ihr könnt es ausfüllen. Ich brauche den richtigen Standpunkt. Verse 12 bis 14. Ich brauche den richtigen Standpunkt. Ich habe mit mir gerungen, soll ich sagen, Standpunkt oder Perspektive oder Blickpunkt vielleicht auch. Jeder hat ja sein Ach. Unsere Probleme sind groß, größer, am größten. Wir sehen in den Problemen den Grund, warum wir nicht glücklich sein können. Ja, wenn die nicht wären. Paulus hat ein echtes Problem. Er sitzt in der Todeszelle. Sind wir einig, das ist ein echtes Problem. Er sitzt im Grunde genommen in der Todeszelle. Keiner weiß, was werden wird. Macht das froh? Kommt drauf an. Es kommt auf den Standpunkt an, auf den Blickpunkt. Sehe ich nur das Problem, stehe ich so, ist mein Standpunkt so, dass ich nur das Problem sehe, dann bin ich unglücklich. Nehmen wir ruhig das Riesenloch hinter unserem Gemeindezentrum als Anschauungsmaterial. Sehe ich nur dieses Loch, stehe ich in dem Loch drin, gucke um mich rum und denke, oh, was ist denn hier los? Oh, wie blöd. Also diese Gemeinde kann nicht glücklich sein, die so ein Riesenloch hinterm Haus hat. Ja? Aber wenn ich dieses Loch wahrnehme und mindestens im Kopf auch den fertigen Plan sehen kann, wie das am Ende einmal aussehen wird hier, da geht's mir gut. Ja, da freue ich mich. Es kommt auf den Blickpunkt an. Ich kann mich ärgern über den Kran hier, der hier unsere Vorderfront verunziert. Ich kann aber auch sagen, oh Mensch, guck mal, endlich haben wir einen Blickfang. Man sieht uns sogar von der Autobahn her. Das haben wir noch nie gehabt. Ein Schild oben drauf, Jesus lebt oder irgend so etwas. Jeden Sonntag Gottesdienst hier. Verpassen Sie nicht. Nehme ich einen Standpunkt ein, der mir erlaubt, das Problem und Gott zu sehen, dann sieht es schon ganz anders aus. Paulus sieht sein Problem und er gehört nicht zu der Sorte, die den Kopf in den Sand stecken und so tun, als ob das Problem gar nicht da ist. Es ist da, dass er in der Todeszelle sitzt. Es ist brutal da. Aber er sieht auch Gott und er sieht sein Tun und er sieht seinen Planen gleichzeitig. Und das holt ihn aus dem Loch. Ein anderer wird im Loch sitzen, wirklich buchstäblich im Loch. Buchstäblich und auch seelisch im Loch sitzen. Er tut es nicht. Paulus sagt, ihr sollt wissen, Brüder, dass alles, was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Gott hat für was gesorgt hier. Der lässt sein eigenes Programm hier ablaufen, ganz anders als geplant. Sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Der Paulus, der hatte schon immer nach Rom gewollt, schon vor Jahren. Er hat schon immer den Plan gehabt, ich muss unbedingt nach Rom, damals die Welthauptstadt, und hier die gute Nachricht von Jesus sagen. Die Leute hier müssen das hören. Die müssen neu werden, die müssen beschenkt werden. Er hat manche Pläne gehabt, aber Gott hatte auch seine Pläne und die waren besser. Paulus wollte als Evangelist kommen. Gott hatte einen anderen Plan. Nichts gegen menschliche Pläne. Pläne sind sehr, sehr nötig. Der alte DDR-Spruch ist unbedingt richtig. Wer nicht plant, plant den Misserfolg. Ist der Plan gemacht, braucht man dann auch viel Ausdauer. Aber manchmal kommt es anders. Wir könnten eine ganze Chronik schreiben, was alles anders gekommen ist hier. Manchmal kommt es anders. Gottes Plan tritt an die Stelle des menschlichen Plans. Er wollte Paulus auch nach Rom haben, aber er wollte ihn als Gefangenen nach Rom haben. Er wurde von den Angehörigen der Prätorianergarde bewacht. Vielleicht habt ihr beim Stichwort Prätorium gedacht, was soll denn das? Was ist denn das? Die Prätorianer waren die Elitetruppe des Römischen Reichs. Aus der Prätorianergarde sind ganz einflussreiche Politiker hervorgegangen, die die Geschicke des ganzen Reichs gesteuert haben. Sie waren die Elite. Und Paulus war so, also ohne dass er es geplant hatte, ins Zentrum der Macht hineingelangt hier. Gott bringt Paulus nach Rom. Braucht sich noch nicht mal selber drum kümmern. Nero zahlt den Fahrschein. Und er sorgt dafür, dass einflussreiche Männer in 4-Stunden-Schichten mit ihm zusammenkommen. Jemand hat einmal ausgerechnet, dass er also 5000 Schichten gehabt hat mit Prätorianer-Soldaten, die ihn bewacht haben. Und mit denen er Gelegenheit hatte, auch zu sprechen. Und die Gelegenheiten hatten, den Paulus zu erleben. Die Soldaten hatten wohl Zugang zur Umgebung Neros, sodass wir erfahren, dass sogar Angehörige der kaiserlichen Familie und des Hausstandes Christen wurden. In dieser frühen Phase eine Kettenreaktion. Und er schreibt in Vers 14, die meisten der Brüder sind durch meine Gefangenschaft zuversichtlich geworden im Glauben an den Herrn und wagen umso kühner, das Wort Gottes furchtlos zu sagen. Mut ist ansteckend. Es konnte nur zur Ansteckung kommen, weil eben Paulus im Gefängnis war hier. Andere wurden auch kühn. Der Standpunkt, also den wir brauchen, ist doch ziemlich entscheidend, wie wir unsere Probleme wahrnehmen und sehen. Wir brauchen einen Standpunkt so, dass wir nicht nur unser Problem sehen, sondern dass der lebendige Gott, sein Tun, seine Pläne, seine Gedanken mit ins Bild kommen. Ich will euch was sagen, jede Predigt ist für mich ein Problem. Warum ist das ein Problem? Es ist ein Problem, weil ich ja nicht weiß, wie das ankommt, was ich mir ausgedacht habe und was ich aufgeschrieben habe. Es kann ja sein, dass ein richtiger Gedanke jemanden in einer Lebenssituation trifft, wo er sagt, damit kann ich jetzt überhaupt gar nichts anfangen. Es tut mir weh. Wahrscheinlich findet sowas sogar statt. Manchmal höre ich sowas. Ich kann nicht jede Situation ganz genau wissen. Und manchmal macht mich dieser Gedanke nervös. Aber dann rettet mich, ja, ich will es euch sagen, was mich rettet. Ich sehe die Predigt und ich sehe den Gottesdienst hier, ich sehe euch. Aber ich sehe auch Gott in diesem Bild. Und ich weiß, dass er der Lebendige ist. Am Anfang hat Rolf das gesagt, wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Das bedeutet, er ist da mit seiner Kraft. Und er kann manches ganz anders gebrauchen, als es von mir geplant ist. Und ich bin nicht böse drum, ich bin froh drum. Als stellvertretend für diesen Blickpunkt, wo Gott dann auch mit reinkommt, habe ich diesen Vers gewählt, den viele von euch erkennen aus dem Römerbrief, als eine Tatsache. Römer 8, Vers 28 Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Nicht als Anspruch, das müsst ihr jetzt unbedingt beherzigen. Und wenn ihr das beherzigt, dann findet das auch so statt. Nein, wenn ihr Gott liebt, dann wird es so sein. Auch wenn ihr nicht versteht, wie jetzt diese Probleme zustande kommen. Gut, das war der erste Punkt. Ich brauche den richtigen Standpunkt. Der zweite Punkt ist, ich brauche richtige Prioritäten. Das ist nicht ganz richtig mit draufgekommen hier. Verse 15 bis 18. Ich muss wissen, worauf es ankommt im Leben. Es ist nicht alles gleich wichtig. Probleme sind auch nicht alle gleich gravierend. Und manche Probleme, die groß scheinen, sind in Wirklichkeit eher belanglos. Wenn ich weiß, was meine Prioritäten sind, dann habe ich die Fähigkeit, meine Probleme zu sieben. Habt ihr mal Probleme gesiebt? Da fallen ja die kleinen Steinchen durch und die großen bleiben hängen. Die großen Probleme bleiben hängen, die kleinen, die belanglosen, die fallen durch und die belasten mich dann nicht mehr. Das meiste, was uns Kopfzerbrechen macht, ist, wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, ziemlich belanglos. Überlegt mal, worüber ihr euch geärgert habt in der vergangenen Woche und wie viel davon eigentlich jetzt aus der Rückschau heraus belanglos war. Das Wesentliche braucht Aufmerksamkeit. Und wenn ich bei den wesentlichen Problemen auch noch so stehe, dass Gott mit im Bild kommt, ich nicht nur das Problem sehe, sondern auch Gott mit dabei, dann lebt es sich wirklich erheblich leichter. Es ist nie ganz leicht, das Leben, voller Probleme, aber es lebt sich wesentlich leichter. Paulus schreibt, einige verkündigen Christus aus Neid und Streitsucht, oh Seufz. Also vielleicht würden wir in Paulus Haut steckend schlaflose Nächte bekommen oder uns furchtbar ärgern oder irgendwie Leute mobilisieren, die diese Leute stoppen. Er schreibt nicht in redlicher Gesinnung. Sie möchten die Last meiner Ketten noch schwerer machen. Wenn du dir effektiv die Freude im Leben nehmen willst, dann nimm jedes Problem sofort zu Herzen. Ärger dich über jedes Problem, das auftaucht. Zum Beispiel, wenn einer etwas besser kann als du. Oder wenn dir jemand die Schau stiehlt, dann reg dich darüber auf. Du nimmst dir garantiert die Freude im Leben. Paulus sagt dazu, aber was liegt daran? Und das ist die einzige Frage in diesem ganzen Philipperbrief. Aber was liegt daran? In Neudeutsch übersetzt, was soll's? Die einzige Frage. Was soll's? Auf jede Weise, ob in unlauterer oder lauterer Absicht, wird Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ob er als Apostel groß rauskommt, ist keine Priorität für ihn. Ob du als XY rauskommst, groß rauskommst, ist doch gar nicht so wichtig. Priorität hat, dass Christus verkündigt wird. Das erfahren wir hier. Das hat Priorität Nummer 1 in seinem Leben. Paulus ließ sich die Freiheit nehmen. Aber er ließ sich nicht die Freude nehmen. Die Motive mögen falsch sein, mit der andere hier tätig werden. Aber die Botschaft kommt unter die Leute und das freut ihn. Das ist doch toll. Hier in Rom, mittendrin. Ich hier im Prätorium und die anderen da draußen irgendwo auf dem Markt oder in der Gemeinde. Also was soll's? Wenn Priorität Nummer 1 zum Zug kommt, dann ist die angemessene Frage, was soll's? Wie oft ärgern wir uns, weil wir Peinliches gesagt oder getan haben? Das passiert mir manchmal und das versaut mir den Tag. Und was mich dann rettet, ist ganz oft, dass ich mir sage, in 100 Jahren kräht kein Hahn mehr danach. Das rettet mich, denn ich sehe Gott mit im Bild, ne? Und Gott ist ewig. Und meine Peinlichkeit, die ist nur für einen Tag oder zwei oder vielleicht für ein Jahr, ist ja auch nicht schlimm. Habt den richtigen Standpunkt und habt die richtigen Prioritäten. Stellvertretend für Priorität Nummer 1, euch aber muss es zuerst um sein Reich, also um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Das hat Jesus gesagt in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 33. Der dritte Punkt, ich brauche die richtige Kraftquelle. Natürlich brauche ich Kraft. Klar. Um die nötige Ausdauer zu haben. Paulus spricht davon, dass es eine Kraft gibt, die zu seiner Rettung, also zum guten Ausgang führt und die verhindert, dass er beschämt wird. Dass er gerettet wird, das ist ihm ganz klar. Das ist ihm so klar, dass er sagt, ich werde mich auch in Zukunft freuen. Das ist ganz klar. Und deswegen ist er so sicher, als ich das so las, da musste ich aber drüber nachdenken, was heißt denn eigentlich Rettung? Was ist denn das? Was meint er denn damit, als er das, was hat er gemeint, als er das geschrieben hat? Ich werde gerettet. Wir kennen ja alle, wie Rettung ist. Da fliegt einer aus dem Boot raus, schwimmt im Wasser und dann zieht ihn jemand raus. Das ist Rettung. Hat er vielleicht gedacht, dass auf jeden Fall er aus der Todeszelle wieder rauskommt? Ich meine, lebendig rauskommt? Ich glaube nicht, denn aus dem, was wir hier lesen, wird klar, dass Sterben für ihn auch okay wäre, weil er dann bei Jesus ist. Weil sich dann bei ihm das Leben erfüllt, das wäre viel besser, sagt er. Also das kann es nicht sein. Zweite Möglichkeit, Rettung im Gericht, also vom Gericht Gottes wohlgemerkt, dass er in den Himmel kommt. Nein, das kommt auch nicht in Frage, das weiß er sowieso schon. Drittens, dritte Möglichkeit, und das ist die, die meiner Meinung nach zählt, wenn wir reingucken in den Text. Rettung bedeutet für ihn, dass Christus an seinem Leib verherrlicht wird. Das ist für ihn Rettung. Dass also Leute an ihm ablesen können, Jesus lebt, Jesus ist herrlich, er ist groß, er ist wert, dass man sich ihm unterstellt und ihm sein Leben anvertraut. Das ist für ihn Rettung. So, also die Kraft ist so stark, dass sie ihn retten kann. Jetzt ist aber die Frage, welche Kraft eigentlich? Wo ist die Kraftquelle? Woher kommt die Energie? Was ist seine Kraftquelle? Paulus' Kraftquelle, er sagt es selbst, ich werde mich auch in Zukunft freuen, denn ich weiß, das wird zu meiner Rettung führen. Jetzt kommst du durch euer Gebet und durch die Hilfe des Geistes Jesu Christi. Zwei Sachen. Durch euer Gebet und durch die Hilfe des Geistes Jesu Christi, seine zwei Kraftquellen, die in Wirklichkeit eine ist. Darum beten wir auch gleich nach dem Abendmahl für unsere Notfälle, die wir so kennen, dass die Betroffenen wirklich Kraft bekommen, dass Rettung geschieht in ihrem Leben, dass Christus sich verherrlicht an ihrem Leib. Paulus sagt, die Gebete anderer und die Hilfe des Geistes Gottes, das ist meine Kraftquelle. Ist das auch deine Kraftquelle, mit der du rechnest? Wenn du an dein Problem denkst, denkst du auch an diese Kraftquelle, die da ist? Ich bin so dankbar, dass viele für mich beten, wenn ich predige. Das ist für mich eine Kraftquelle. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Gerade so wichtig, wie wenn ich eine Predigt vorbereite. Jeder sucht sich ja seine Bezugsquelle. Vielleicht in sich selber oder bei anderen. Und wir? Woher nehmen wir unsere Hoffnung und unsere Kraft? Gebete viele für ihn. Das wirft ein Licht auf die Notwendigkeit, dass wir füreinander beten. Ganz wichtig, ganz dringend, dass wir Kraft bekommen zur Nachfolge. Gerade wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Nicht nur in Krankheiten, auch in Krankheiten, aber es gibt auch andere Situationen. In vielen, vielen anderen Situationen noch. Eine zweite Kraftquelle, eben die Hilfe des Heiligen Geistes. Die Hilfe des Heiligen Geistes Jesu Christi, so muss es heißen. Ja. Stellvertretend für diese Kraftquelle steht die Aussage von Paulus, alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Alles, was ich soll. Es gibt nichts, was mir zu schwer ist, weil das, was ich tun soll, das ist mir aufgegeben von meinem guten Herrn. Er gibt mir Auftrag und er gibt mir Kraft. So, dann der letzte Punkt, ich brauche den wahren Sinn im Leben. Der letzte Abschnitt auch, auf das es sich bezieht. Hat ein bisschen zu tun mit dem Punkt Prioritäten, die richtigen Prioritäten haben. sehr stark miteinander verwandt. Ich möchte es vielleicht ein bisschen mehr negativ fassen hier. Also andersherum, sich trennen vom falschen Sinn im Leben. Ich glaube, dass viele, viele Christen auch einen falschen Sinn im Leben haben, der ihnen nicht hilft, der verhindert, dass sie zur Freude durchbrechen und das Glück finden, soweit es zu finden ist in diesem Leben. Es ist immer beschränkt, weil wir in der gefallenen Welt leben, auch als Christen. Aber dass wir einen verkehrten Sinn im Leben haben, verhindert so manches Gute. Paulus ist alt und er hat schon Jahre gesessen. Vielleicht hat er auch so manche Gebrechen schon, Arthritis und andere Dinge. Er ist mehr als bereit zu gehen. Sie haben ihm alles genommen, was das Leben schön macht, außer eins, den Sinn seines Lebens. Was Paulus am Leben hält, fasst er zusammen in dem Satz, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Er denkt nicht an Selbstmord, aber er erwartet den Tod als eine Selbstverständlichkeit. Ohne Angst, Tod wäre Verbesserung seiner Situation. Solange ich da bin, sagt er aber, hat mein Leben hier Sinn. Nicht, dass ich noch ein paar Tage friste hier in der Todeszelle. Das ist es nicht. Wie bringe ich den Satz zu Ende? Leben ist für mich wie? Was beinhaltet mein Leben? Was ist der Sinn meines Lebens, solange ich hier noch auf der Erde bin? Wenn man als Datenbasis die Werbung nimmt, die auf uns einströmt, so muss man sagen, für viele ist der Sinn des Lebens, etwas Tolles zu haben, auch für Christen. Viele Christen ist das der Sinn ihres Lebens, etwas Tolles zu haben. Der Himmel wartet sowieso. Also ich kann doppelt, ne? Ich habe einmal Sinn des Lebens Richtung Ewigkeit, komme in den Himmel, und, aber solange ich hier bin, auch ganz viel haben. Das ist die Sache. Eins, zwei, drei, meins war mal so der Spruch von einem Internetanbieter. Wir kaufen Sachen, die wir oftmals eigentlich gar nicht brauchen. Oft mit Geld, was wir gar nicht haben. 5% lassen sich so weit verführen, dass sie am Ende nicht mehr in der Lage sind, die Raten zu bezahlen und voll drin hängen in der Schuldenfalle. Also die sind garantiert nicht glücklich in ihrem Leben. Oder etwas Tolles erleben kann auch Sinn des Lebens sein. Die Adrenalin-Junkies unter uns. Kurze, intensive Momente der Freiheit und des Glücks, weg von der Langeweile des Daseins. Aber es sind nur Momente. Und dann kommt der Montag und dann kommt der erste Tag nach dem Urlaub. Und drittens, Macht, Ansehen, Beliebtheit. Auch das kann man kaufen. Jedenfalls verkauft uns das die Werbung so. Wenn du das hast, dann hast du Ansehen. Dann gucken die Leute alle. Viele Dinge werden aus Statusgründen gekauft. Es beginnt schon mit Markenklamotten in der Schule. Bei den ganz Kleinen geht es ja schon los. Man möchte zur angesagten Clique gehören und nicht zu den Losern. Aber man kann der Beliebteste in der Klasse sein und ich sage jetzt mal wieder meinen alten Spruch, nach 100 Jahren kräht kein Hahn danach. Nach einem Jahr kräht kein Hahn mehr danach. Das Problem ist immer dasselbe. Was du nimmst, es ist nichts beständig. Das ist der Grund, warum wir nicht glücklich sein können. Wir haben unbeständige, sehr oft materialistische Ziele, auch als Christen. Hand aufs Herz. So viel ist sicher. Wer materialistische Ziele hat in seinem Leben, wer da den Sinn des Lebens sucht, wird es nicht finden. Er findet keine Erfüllung. Wenn dem so wäre, dass man wirklich Erfüllung findet in materialistischen Zielen, müssten wir in Deutschland hier die glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt sein. Wir würden durch die Straßen gehen, die Leute würden uns nur so anstrahlen. Ja, und alles wäre toll. Die Statistik sagt, dass uns in puncto Glück Bangladesch um Längen schlägt. Die Menschen in Bangladesch sind glücklicher als die Menschen in Deutschland. Unvorstellbar. Aber es ist so. Christen haben nicht einfach einen Freiflugschein in den Himmel, in der Tasche und warten bloß noch in der Abflughalle auf den Aufruf. Boarding time, please. Wenn das Leben nur eine Wartehalle wäre, Und ich denke mir, Gott ist dabei in diesem Bild. Da würde ich Gott fragen, hey, warum lässt du mich eigentlich hier warten? Kannst mich doch gleich nehmen. Macht er aber nicht. Nein, wir sind noch da. Es hat damit zu tun, dass wir noch eine Aufgabe haben. Hier auf dieser Erde. So kaputt sie ist. So schwierig die Umstände sind auch manchmal. Wir sind hier um der anderen willen. Wir sind hier, um denen die gute Nachricht zu bezeugen, die sie noch nicht kennen. Auch um einander zu unterstützen und füreinander zu beten, einander zu ermutigen. Dafür sind wir da. Warum ist unsere Gesellschaft so depressiv? Weil wir total darauf getrimmt sind, uns mit uns selber zu beschäftigen, den ganzen Tag. Was ist am besten für mich? Was tut mir gut? Was macht mich glücklich? Und so weiter. Wer feststellt, dass es etwas Größeres gibt als man selbst, der hat mehr Freude im Leben. Garantiert. Wer sein Leben auf Werte baut, die beständig sind, bei dem werden viele Elefanten, die bedrohlich sind, zu ganz kleinen Mücken. Willkommen. Amen.